HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Dirigenten Lothar Sagrosek. Mein Name ist Susanne Pütz und ich sage herzlich willkommen zum Doppelkopf in HR2 Kultur. Lothar Sagrosek, Sie feiern in diesem Jahr Ihren 75. Geburtstag, können auf viele, viele Jahre Musik machen, Musik erleben, gestalten, zurückschauen. Sie haben in all den Jahren Unmengen von Partituren studiert mit Sängern, Musikern geprobt, mit Regisseuren gelebt und wahrscheinlich auch gelitten, Premierenfieber gespürt, tolle Projekte vorangebracht. Was für ein Gefühl ist das, wenn Sie jetzt vielleicht auch mal auf all das so schauen?
Na, ich blicke eigentlich eher darauf, was ich in all diesen Jahren versäumt habe, denn der Beruf des Dirigenten ist ja, Sie haben das richtig beschrieben, sehr viel verbunden mit ungeheuren Mengen an Partituren lernen. Und ich habe ja in meinem Dirigentenleben immer sehr viel neue Musik gemacht, also sehr viel nicht nur neue Musik gemacht, sondern auch Musik, die unbekannter ist, also den Mainstream nicht immer bedient, sondern eben auch Stücke, auch in der Oper, große Werke gemacht, die einfach nicht so gängig sind. Das war natürlich immer eine große, große Lernerei. Und dann das Aufhören, das Einstudieren war oft, sehr oft mit viel Stress verbunden. Und das ist heute besser. Heute kann ich auch mal ein Buch in die Hand nehmen und in dem nichts über Musik steht, sondern über ganz andere Dinge. Und das macht mir zunehmend Spaß.
Dirigent wird man ja nicht irgendwie von heute auf morgen. Das ist ein hartes Handwerk, das man lernen muss. Eine tiefe Liebe, die es gilt sicherlich auch in allen Höhen und Tiefen zu pflegen. Wann haben Sie gewusst, ich werde nicht Geiger, Oboist oder Pianist, alles Instrumente, die Sie ja auch spielen, sondern der Platz, mein Platz ist vor dem Orchester?
Das mag lächerlich klingen, aber mit 10 Jahren.
So früh?
So früh, ja. Ich war damals bei den Regensburger Domspatzen und mich hat das einfach fasziniert, wie jemand vorne steht und den Klang aus dem Chor rausholt. Und dann hatte ich eine besondere Begabung als Sänger, eine besonders schöne Stimme. Und deshalb durfte ich immer die Zugabe dirigieren nach den Konzerten.
Oh, schon in dem Alter.
Und ich erinnere mich an ein Konzert in der Hamburger, in der Leitzhalle. Dort habe ich die Zugabe dirigiert und danach war für mich klar, du wirst Dirigent.
Das musikalische Talent, von dem Sie eben schon gesprochen haben, das ist Ihnen ja quasi in die Wiege gelegt worden. Denn Ihr Vater, der war Musiker, übrigens beim Radiosinfonieorchester in Frankfurt.
Ja, unter Rossbaut.
Geboren sind Sie aber nicht in Frankfurt, nicht in Hessen, sondern in Bayern auf dem Land. 1942, keine leichte Zeit. Wie haben Sie Ihre früheste Kindheit denn dort wahrgenommen?
Es war eigentlich eine sehr glückliche Zeit, die ersten Jahre. Wir waren da am Land und meine Mutter war dort Lehrerin. Es kamen zweimal Zwillinge auf die Welt und die damalige bäuerliche, dörfliche Gemeinschaft hat meine Mutter sehr unterstützt. Das war die schlechte Zeit. Auch mit Lebensmitteln war es für die meisten Leute in Städten furchtbar, für uns sehr gut. Die Leute sind bei uns angestanden mit Butter und mit Milch und mit Eiern. Einfach aus Zuwendung gegenüber der Lehrerin im Dorf.
Denn Sie waren insgesamt 6 Kinder.
6 Kinder, ja.
Also keine leichte Zeit, Sie haben es schon beschrieben, für Ihre Mutter eine gute Schulbildung nach dem Krieg, zudem auf dem Land. Das war sicherlich auch nicht eine einfache Sache. War das der Grund, dass Ihre Eltern Sie dann nach Regensburg ins Internat zu den Regensburger Domspatzen gebracht haben?
Ja, ja. Also der Hauptgrund war wohl die gute Schulausbildung. Und ein wichtiger Grund war eben sozusagen die Zahl der Münder zu verkleinern. Wir waren damals 8 in einer kleinen Wohnung, einer Dachwohnung. Und wie gesagt, meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war durch Kriegseinwirkung schwer verwundet und konnte nicht mehr seinen Beruf ausüben. Und so war es eigentlich ganz gut, wenn sich die Familie ein bisschen verkleinerte. Und wir haben dort mit meinem Zwillingsbruder und mit meinem anderen Bruder bei den Regensburger Domspatzen vorgesungen und haben ein Stipendium bekommen, das es nichts kostete. Und auch das war ein wichtiger Grund in der damaligen Zeit. Und so kamen wir eigentlich zu einer guten Gymnasialausbildung und vor allen Dingen zu einer profunden musikalischen Ausbildung.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie hatten eine sehr, sehr schöne Stimme. Und von der wollen wir uns jetzt auch mal überzeugen. Da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt.
Musik.
Ein Ausschnitt aus Mozarts Laudate Dominum. Und diesen klaren Knabensopran, den sang bei dieser Aufnahme aus dem Jahr 1956 mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Lothar Sagrosek. Wenn Sie das heute hören, wie nah oder wie fern ist Ihnen das?
Unendlich fern. Ich muss sagen, das kann ich mit meiner Person kaum mehr irgendwie identifizieren. Dazu ist die Zeit, liegt die Zeit zu weit zurück.
Das ist ja eine Aufnahme, die ist live gemacht worden bei einem Konzert. Das ist keine Produktion.
Ja.
Waren Sie da nicht aufgeregt? Sie waren damals 12, 13?
Ich war immer sehr, sehr aufgeregt, wenn ich singen musste. Beim Singen dann war das irgendwie, hat sich das ja schnell gelegt. Aber vorher, die Minuten vorher waren eigentlich für mich als Kind furchtbar.
Aber Sie waren aus dieser Masse des Chores dann schon der Solist, der auch vor den anderen stehen konnte. Sie haben vorhin gesagt, dafür durften Sie dann auch dirigieren. Also das war schon was Besonderes.
Das war es zweifellos, ja. Ich hatte dadurch natürlich auch gewisse Privilegien innerhalb des Hauses. Also ich war einer der wenigen, die dann auch reisen konnten, zum Beispiel als Knabe in der Zauberflöte.
Wo Sie dann Scholti erleben konnten.
Ja, das war mein erstes großes Dirigiererlebnis in Frankfurt und dann bei den Salzburger Festspielen. Und dort war auch, habe ich auch Oskar Kokoschka kennengelernt. Also dem habe ich die Hand gegeben, sagen wir mal so. Er war damals der Bühnenbildner von der Zauberflöte.
Nimmt man dann so jemanden wie Scholti schon wahr oder ist das als Kind, aha, ja?
Naja, das war natürlich so ein Vulkan Scholti damals. Das war der junge Scholti noch dazu. Und es war halt ein außerordentlicher Dirigent. Und das war damals auch vollkommen klar für mich eine unglaubliche Faszination.
Die Regensburger Domspatzen, die Zeit im Internat dort, wie sah die für Sie aus? Sie waren ja dort gemeinsam mit Ihrem Zwillingsbruder und mit Ihrem jüngeren Bruder, also alle drei zusammen. Können Sie diese Zeit beschreiben?
Ja, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, denn die Erinnerung ist natürlich zwiespältig. Auf der einen Seite war dieses völlige Eintauchen in Musik als Kind, diese stundenlange tägliche Chorsingen und Klavierspielen, Geige spielen und so weiter, neben dem Gymnasialunterricht, war wunderbar, keine Frage. Auf der anderen Seite war natürlich der Freiheitsentzug und die Kasernierung unvorstellbar schlimm. Also sowas gibt's heute ja gar nicht mehr, zum Glück. Es war der totale Freiheitsentzug. Wir mussten fast den ganzen Tag Stillschweigen halten, fast den ganzen Tag. Und die Essensversorgung war natürlich eine Nachkriegsversorgung. Also vieles war ungenießbar, aus heutiger Sicht. Also mit einem Wort, es gab dort durchaus große Defizite im täglichen Leben. Auf der anderen Seite gab es eben doch auch diesen, ja, wie ich will mal sagen, Trost in Anführungszeichen, den man in der Musik gefunden hat.
Es ist ja kein Geheimnis, der vor wenigen Jahren öffentlich gewordene Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen hat auch eben Ihre Generation dort betroffen. Auch Sie persönlich waren den Strafen, den gewalttätigen Strafen dort ausgesetzt. Wie haben Sie diese Situation als Kind, wie haben Sie das damals, was dort herrschte, für Sie persönlich empfunden?
Also die körperlichen Züchtigungen, die habe ich als Kind nicht so schlimm gefunden. Die waren zwar da, auch in der Form, dass sie deutlich sichtbare Spuren im Körper hinterlassen haben. Aber schlimmer waren eigentlich diese Unterdrückungsmaßnahmen. Der totale Freiheitsentzug zum Beispiel. Oder auch dieses öffentliche an den Pranger gestellt werden für nichtige Vergehen oder manchmal überhaupt ungerechterweise. Ich erinnere mich an eine Situation. Es war eine Adventszeit und es war für uns schön, wenn wir auf unseren Pulten, an denen wir arbeiteten, Kerzen stehen hatten, die einfach ab und zu gebrannt haben, die man angezündet hat. Und alle hatten Kerzen, ich hatte keine Kerze, ich hatte einfach das Geld nicht, konnte mir das nicht leisten. Und irgendjemand hat immer Kerzen geklaut, man wusste nicht, wer das ist. Und ich bin dann zu den Kerzen gegangen und habe das Wachs, das da auf der Seite heruntergetropft ist, mir abgekratzt und mir daraus eine eigene Kerze gebastelt, damals mit 12 Jahren oder 11 Jahren. Und auf einmal war ich der Dieb und war öffentlich an den Pranger gestellt und das hat mich eigentlich unglaublich belastet. Da brauchte ich fast ein ganzes Jahr, um das irgendwie, sozusagen das Kameradenschwein, wieder loszuwerden.
Lothar Sagrosek, Sie haben sich, als der Missbrauch bei den Domspatzen öffentlich wurde, als einer der wenigen auch zu Wort gemeldet. Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich kann mir das erlauben, denn ich stehe so fest in der Öffentlichkeit, mir kann das nicht schaden. Hat sich dieses zu Wort melden, hat das etwas losgetreten, vielleicht das Gespräch auch unter Ihnen, unter alten Mitspülern darüber in Gang gesetzt?
Nee, ich habe mit so gut wie mit niemand drüber gesprochen, aber ich erwarte da auch gar nichts. Ich glaube, es war wichtiger, dass ich dieses Zeichen gesetzt habe.
Was hat Sie durch diese harte Internatzeit, bis Sie dann das Internat verlassen konnten und nach München gegangen sind, was hat Sie da getragen?
Getragen hat mich eben eigentlich doch die Musik. Ich habe sehr viel Freizeit an den Wochenenden nur damit verbracht, Klavier zu spielen. Wir durften sowieso das Haus nicht verlassen. Also insofern war das Wochenende die einzige Möglichkeit, um sich total zurückzuziehen. Und ich habe dann auch ein bisschen komponiert, im Stile von Franz Schubert. Hab das auch mal einen Verlag geschickt, da war ich, glaube ich, 13 Jahre und habe von dem Verlag auch eine Antwort gekriegt, wo ich zum ersten Mal mit dem Wort Sie angesprochen worden bin. Und das war für mich toll, ganz toll. Aber man hat mir mitgeteilt, dass ich noch ein bisschen arbeiten muss. Es sei zwar eine Begabung da, aber es müsste noch ein bisschen reifer werden.
Franz Schubert nahte noch nicht. Eingeengt, fremdbestimmt, Reglementierung aller Art, extrem durchgetaktet. Sie haben es beschrieben, diesen Alltag für Sie als Jungen bei den Regensburger Domspatzen. Als Sie das Ganze hinter sich lassen konnten, was macht das dann mit einem, wenn man da raus ist?
Merkwürdigerweise hatte ich zunächst ein total elitäres Gefühl, dass ich was Besseres bin als alle anderen. Ich weiß nicht warum, das war einfach so, weil ich innerhalb dieses Internats natürlich eine privilegierte Stellung hatte. Und ich habe das zunächst gar nicht überrissen, dass ich das in der Welt außerhalb des Internats gar nicht habe. Und parallel dazu ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Dass einem plötzlich alles offen steht, dass man hingehen kann, wo man will, dass man Freunde haben kann, Freunde treffen kann, dass man im Sommer einfach an einen Badesee fährt und schwimmt, dass man bei schönem Wetter in den Biergarten geht und diese Dinge, das gab's gar nicht. Und das war plötzlich für mich alles möglich. Für mich war damals im Internat das größte Freiheitsgefühl, wenn ich nachts heimlich ausbrechen konnte, aber dann ging ich gar nicht weit weg, sondern dann habe ich einfach nur vor dem Internat in einer versteckten Ecke eine Zigarette geraucht. Und dann ging ich wieder ins Bett. Und das war ein Gefühl der Freiheit, das habe ich später nie mehr gehabt.
Bevor wir uns gleich weiter unterhalten, hören wir Musik. Sie haben uns Mozart mitgebracht, den vierten Satz, das Presto aus seiner Haffner-Symphonie, Köchelverzeichnis 385 in D-Dur. Warum Musik von Mozart?
Ja, Mozart war eigentlich fast das ganze Leben lang mein Hausgott, um das ganz kitschig auszudrücken. Ich bin ja in der Nähe von Salzburg geboren. Meine erste große musikalische Erfahrung war eben die Zauberflöte in Salzburg mit Scholti. Und auch später in meinem Leben, also in Kleinborn und auch als ich in Leipzig als Opernchef anfing, es war immer mit der Zauberflöte verbunden. Und ich habe dann auch in Berlin eine neue Konzertreihe mit meinem damaligen Orchester eingeführt, die Mozart-Matineen. Also Mozart hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Und als mich die Frankfurter Allgemeine Zeitung mal bei einem Fragebogen fragte, was ich eigentlich gerne geworden wäre, habe ich gesagt, Diener bei Mozart. Und das stimmt heute noch.
Lothar Sagrosek stand hier am Pult vom Konzerthausorchester Berlin bei dieser Aufnahme des vierten Satzes auf der Haffner-Symphonie, Köchelverzeichnis 385 von Wolfgang Amadeus Mozart. Lothar Sagrosek ist heute mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Lothar Sagrosek, Sie haben eine richtig klassische Dirigentenausbildung durchlaufen mit viel, viel Korrepetieren von Sängern, Tänzern, Einspringen als Kapellmeister am Abend. Einfach mal so, wenn Sie daran zurückdenken, was ist das Bild, das da bei Ihnen sofort auftaucht?
Viel Arbeit, aber auch unglaublich viel schönes Leben, tolles Leben, interessantes Leben, jeden Tag was Neues und eben auch viel Glücksgefühle für die Schritte, die es nach oben ging, jedes Mal, immer wieder. Ich habe ja wirklich die Ochsentour, wie man das nennt, von der kleinsten Stufe an mitgemacht. Ich habe begonnen als Ballettrepetitor am Landestheater in Salzburg.
Und dann sind Sie ein ganzes Stück weit weg in den hohen Norden.
Dann ging ich nach Kiel als Chordirektor, ja. Ich hatte in Salzburg schon ein bisschen Operette dirigiert und in Kiel war ich aber dann nur Chordirektor. Dann ging ich nach Darmstadt als Chordirektor. Dort war ich aber auch zweiter Kapellmeister. Und dann hatte ich meine erste Chefstelle in Solingen und darauf folgte Mönchengladbach, Krefeld als Chefdirigent. Da hatte ich dann schon eine Oper. Und von da aus ging ich nach Wien.
Ich will noch mal auf die Anfänge zurückgucken. Sie haben weite Strecken zurückgelegt, nicht nur geografisch, sondern ich meine, dass Sie haben auch immer wieder neu angefangen, immer wieder neue Häuser, neue Umgebung. Wie stellt man sich darauf ein?
Das sind ja immer auch wieder ganz neue Erlebnisse. Man lernt ganz neue Menschen kennen, man lernt auch ganz neue Gegenden in Deutschland kennen, wie Sie schon sagten, von Salzburg nach Kiel. Und es war ja immer verbunden mit einer noch größeren Aufgabe. Und das war eigentlich die Herausforderung.
1972 war Ihre erste Stelle als Generalmusikdirektor in Solingen. Es folgte Krefeld und dann ging es rasant vorwärts. Sie waren 1982 dann schließlich in Wien beim Radiosymphonieorchester Chefdirigent, dann Chef der Oper in Paris, als erster Deutscher übrigens, und außerdem beim BBC Symphony Orchestra. Also alles namhafte Stationen, aber auf eine möchte ich dann doch noch mal genauer eingehen. Denn 1990, also ganz kurz nach der Wende, da sind Sie dann an die Oper Leipzig gegangen. Viele Orte haben Sie kennengelernt, Klangkulturen, zum Beispiel die französische war Ihnen vertraut. Nun ein Orchester im anderen Teil von Deutschland, einem Deutschland, das dabei war, sich neu zu sortieren. Wie haben Sie das dort vor Ort erlebt?
Ja, das war eigentlich eines meiner größten Erlebnisse, muss ich wirklich sagen. Einfach auch deshalb, weil damals die Situation zwischen den beiden Teilen von Deutschland vollkommen neu definiert worden ist. Ich war an dem Abend, also im 9. November 1998, war ich in Berlin, hatte hier ein Konzert mit dem DSO. In meinem Konzert waren 30 Leute, weil an dem Tag die Mauer fiel. Mhm. Ganz Berlin war an der Mauer. In meinem Konzert war Götz Friedrich und Hans Neuenfels und einige bekanntere Leute, weil es um ein Stück ging, das mit der Oper zu tun hatte, das ich mit dem Hans Neuenfels in Paris zusammen machte. Und ich ging nachher auch mit all diesen Leuten an die Mauer, habe mit allen Zehntausenden Berlinern mitgefeiert. Und dann die ganze Nacht ging dann ins Hotel, habe meinen Koffer gepackt, bin zum Flugzeug, bin nach Frankfurt geflogen, wo ich damals wohnte. Meine Kinder saßen gerade am Frühstückstisch und sollten in die Schule gehen, sagte, heute geht niemand in die Schule. Wir gehen alle nach Berlin. Und meine Frau hat natürlich protestiert. Die sagte, das geht doch nicht, die Kinder müssen in die Schule gehen. Ich habe gesagt, nein, es gibt nichts Lehrreicheres als das, wenn die Kinder das jetzt erleben. Und dann haben wir zum Glück noch ein Flugzeug gekriegt nach Berlin. Und ich habe einen Bruder in Berlin, der hatte noch Platz in seiner Wohnung. Man bekam ja kein Zimmer, gar nichts. Und dann waren wir dabei, als der Potsdamer Platz geöffnet worden ist und als da Zehntausende von Ostdeutschen schweigend langsamen Schritts durch den Kurfürstendamm gezogen sind und die Mercedes auslagen und die Pelze und das alles gesehen haben, völlig fassungslos waren, dass es sowas gibt. Also das war ein emotionaler Moment, der war natürlich für viele andere auch, ich glaube, ganz einmalig.
Und dann sind Sie in den anderen Teil Deutschlands gegangen. Sie sind an die Oper Leipzig gegangen. Wie war dann dort die Situation für Sie?
Es war so, ich wollte einfach aufgrund dieser Erlebnisse sagen, da muss ich jetzt mitmachen, dass wir da irgendwie schnell zusammenkommen. Und dann kam ich dahin nach Leipzig und habe eine unglaubliche Offenheit vorgefunden. Eine ganz große Offenheit. Und vor allen Dingen auch ein wirklich wunderbares Orchester. Das Gewandhausorchester, so ein diszipliniertes Orchester habe ich in meinem Leben nicht erlebt vorher. Auch die Westdeutschen Orchester waren ja in einer ganz anderen Art und Weise, ich will nicht sagen undiszipliniert, aber freier. Mhm. Viel chaotischer in gewisser Weise, in einem positiven Sinne, was ich gut finde. Dieses Orchester war in einem besonders positiven Sinn natürlich unglaublich diszipliniert. Und höchste Spielqualität und auch höchsten Anspruch an sich selber. Und deshalb habe ich das sehr, sehr genossen. Wir haben dann dort mit Johnny spielt auf begonnen von Krenek. Und die Zeit war für mich eigentlich einer meiner größten Erlebnisse in meinem Dirigentenleben. Auch wenn es dann leider sehr bald zu Ende ging, weil es zu einem Zerwürfnis kam zwischen dem Intendanten und mir.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit Susanne Pürz am Mikrofon und mein heutiger Gast ist der Dirigent Lothar Sagrosek. Herr Sagrosek, wenn man auf Ihre Karriere schaut, dann fällt eines auf, die neue Musik, die ist für Sie ganz wesentlich. Warum?
Die neue Musik ist einfach ein Spiegel unserer Zeit. Vielleicht auch ein Blick in die Zukunft. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir zwar mit dem Auto ins Büro fahren, aber die Musik hören, die es vor 100 Jahren schon gab. Ich meine, dann müsste man ja auch eigentlich noch mit dem Pferd ins Büro reiten. Dann würde man sich genauso verhalten. Das ist vielleicht jetzt etwas banal, aber es ist so, dass ich keinen Grund habe, nicht mit der Kunst umzugehen, die in unserer Gegenwart entsteht. Außerdem ist das eine tolle Chance, mit den Komponisten zu sprechen, deren Ideen zu verstehen und deren Blick auf die Welt zu verstehen.
Sie haben uns eine Aufnahme mitgebracht, nicht mit neuer Musik in diesem Sinne, sondern mit einem Komponisten, der diesen Weg maßgeblich bereitet hat, Olivier Messiaen. Was ist das, was Sie mit ihm verbinden?
Erstens ist er einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein Einfluss auch auf die neue Musik kann man gar nicht überschätzen. Und dann hat er eine große Liebe, die er mit mir gemeinsam hatte. Er liebte die Vögel. Das tue ich auch. Und das hat uns sehr schnell zusammengebracht.
Und einen Ausschnitt aus der Vogelpredigt aus der Oper Saint-François d'Assise, den hören wir jetzt mit dem HR-Symphonieorchester unter dem Dirigenten Lothar Sagrosek. Ein Ausschnitt aus der Vogelpredigt aus der Oper Saint-François d'Assise von Olivier Messiaen mit dem HR-Symphonieorchester unter Lothar Sagrosek und er ist mein Gast im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur. Olivier Messiaen, ein Komponist, den Sie auch persönlich kennengelernt haben.
Ja, er war damals dabei, als ich das Stück das erste Mal machte bei den Salzburger Festspielen in einer konzertanten Aufführung in der Felsener Schule. Da habe ich ihn kennengelernt und es war das erste Mal, dass diese Oper in einem Konzert aufgeführt wurde. Er wollte es eigentlich nicht. Er wollte eigentlich, dass die in der szenischen Aufführung möglichst nur in einer Kirche aufgeführt wird und schon gar nicht Teile daraus in einem Konzert. Ich habe ihn dann aber doch davon überzeugen können, dass genau dieser Akt sehr gut geeignet ist. Und ich habe das dann auch sehr oft gemacht. Und er kam immer wieder dazu. Er war auch bei dieser Aufnahme in Frankfurt, war er auch anwesend. Ich bin sehr froh, dass mir das gelungen ist und dass ich das so oft machen konnte mit seiner persönlichen Anwesenheit. Und seine Frau spielte natürlich immer das Aunt Martineau.
Ein Opernhaus, das man sofort mit Ihnen in Verbindung bringt, wenn wir mal bei Szene bleiben, ist die Oper Stuttgart. 9 Jahre waren Sie dort Chef, eine Zeit, die extrem erfolgreich für Sie, aber auch die Oper Stuttgart war. Mehrfach war das Theater Opernhaus des Jahres, Sie Dirigent des Jahres. Wie kam es, dass diese Zeit so erfolgreich war?
Das ist wie so oft bei erfolgreichen Ereignissen, dass ein Team zusammengekommen ist, das sich gut verstanden hat, das am selben Strang gezogen hat und das gemeinsam Ideen realisiert hat. In dem Fall war das eben Klaus Zehelein, der Intendant der Oper, den ich noch aus meiner Kieler Zeit kannte. Er war damals dort Dramaturg gewesen. Und er war übrigens in dem Konzert, von dem die Aufnahme stammt, von Messiaen, saß er drin und kam anschließend zu mir und fragte mich, ob ich sein GMD werden wollte in Stuttgart. Damals hatte ich aber mich schon für Leipzig verpflichtet, musste meine Absage machen, und er hat dann ein paar Jahre später wieder angefragt und dann hat es geklappt. Und wir haben uns einfach gut gekannt von früher und wir funkten einfach auf derselben Welle und das war, ich glaube, für den Erfolg dieses Opernhauses entscheidend.
In unserem Gespräch haben wir es schon immer wieder hören können. Sie sind ein Dirigent, der nicht gerade nur den Mainstream bedient, sondern eben eigene Ideen umsetzt. Ich denke dabei eben auch noch an Aufführungen solcher Werke wie Die Vögel von Walter Braunfels in Berlin, natürlich Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen von Helmut Lachenmann oder Ihre Aufnahmen bei Decker mit entarteter Musik. Mögen Sie Hürden?
Ich liebe schon Schwierigkeiten. Also ich finde das schon immer eine tolle Herausforderung, eine große neue Oper zu machen, möglichst kompliziert und habe das ja auch ein Leben lang praktiziert.
Möglichst kompliziert bedeutet aber auch, sich ganz schön in diese Partituren reinknien, genau wissen, was, wann, wie, wo stattfindet.
Ja, ja, zumal das beste Beispiel ist natürlich das Saint-François d'Assise. Das ist eine extrem schwere Partitur, wirklich extrem schwer. Und ich habe daran auch wirklich ein Vierteljahr lang gelernt und gearbeitet. Noch extremer war das Meeting mit den Schwefelhölzern. Da habe ich ja 3 Monate in Hamburg probiert mit dem Orchester, sozusagen im Nahkampf Mann für Mann, bis das Stück wirklich stand. Und Lachmann war immer dabei. Aber das sind Erlebnisse, die sind so fordernd, dass sie einfach auch ein Leben lang im Gedächtnis bleiben.
Kämpferisch sind Sie nicht nur, was die Musik betrifft, sondern auch die Musiker. Immer wieder haben Sie ja auch erlebt, dass Orchesterstellen gekürzt werden, ganze Orchester verschwinden. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie immer wieder von solchen Streichkonzerten, will ich es mal nennen, die auch heute stattfinden, hören?
Ja, das macht einen einfach nur traurig und natürlich auch wütend. Speziell natürlich jetzt diese Geschichte da in Baden-Baden und Stuttgart. Das ist eigentlich der Höhepunkt an Ignoranz von Leuten, die eigentlich für die Kultur verantwortlich sind, sich aber nicht verantwortlich benehmen.
9 Jahre waren Sie Chef in Stuttgart. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Wien, Paris, London, Leipzig, zuletzt das Konzerthaus in Berlin. Alles wichtige Positionen. Das heißt, viel reisen, immer wieder umziehen, neu anfangen. Aber, und das sei an dieser Stelle auch erwähnt, Sie haben Familie, Frau und 3 Kinder. Wie bekommt man das zusammen?
Tja, das geht nur, wenn die Partnerin sehr tolerant ist, sehr viel mitmacht und sehr viel erträgt auch an Abwesenheit, an Alleinsein. Ich lebte 20 Jahre in Frankfurt, war aber in der Zeit 1 Jahr noch in Wien und schon 3 Jahre in Paris und 2 Jahre in London, dann 2 Jahre in Leipzig und dann 9 Jahre in Stuttgart. Aber der Standort der Familie war immer Frankfurt. Und es ist schon erstaunlich, dass es gut gegangen ist, muss ich wirklich sagen. Das ist nicht nur mein Verdienst.
Jetzt leben Sie in Berlin. Was ist, wenn man auf all diese Stationen, die wir eben genannt haben, schaut, Heimat für Sie und was ist zu Hause?
Das kann ich eigentlich nicht beantworten, denn geboren in Oberbayern, dann nach Kiel gegangen, nach Salzburg, nach Wien, da habe ich mit der Familie 5 Jahre gelebt. Frankfurt 20 Jahre, jetzt 10 Jahre in Berlin. Sagen wir mal, ich bin Europäer, das ist meine Heimat.
Wir hören Sie jetzt nochmal musikalisch, wie Sie das Konzerthausorchester Berlin leiten, bei diesem 2. Satz, dem Allegretto Scherzando aus der 8. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Thank you. Am Pult vom Konzerthausorchester Berlin bei diesem Allegretto Scherzando aus der 8. Sinfonie von Ludwig van Beethoven war Lothar Sagrosek. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. In dieser Stunde haben wir bereits eine ganze Menge über Musik, Ihre Erfahrungen als Schüler bei den Regensburger Domspatzen und Ihre Arbeit als Dirigent erfahren können. Ein Punkt wäre mir dabei noch wichtig, wenn wir über Musik und Repertoire sprechen, spielen Stilistik und vor allem Klangkultur eine wichtige Rolle und Sie sind jemand, der den Klang ausgesprochen pflegt. Ist es genau das, was Sie auch vom Instrument vor das Orchester gebracht hat, viele Klänge zusammenzubringen und sie selbst zu formen?
Das kann man ja eigentlich nur als Dirigent und das ist eine große Herausforderung und natürlich auch das Schöne an diesem Beruf, dass man auf einer ganz großen Farbskala an Klängen spielen kann und je weiter man kommt in diesem Beruf, desto mehr hat man mit Musikern zu tun, die dafür auch offen sind, die das können, die einem das auch ermöglichen, dass man Stücke so spielt, wie man sie eigentlich hören möchte, wenn man die Partitur liest. Das ist ja sehr oft der Fall, dass man Stücke irgendwie runtergespielt hört, ohne Inspiration, ohne rhetorische Qualität, nicht ausbalanciert, so dass einfach zum Beispiel eine zweite Trompete immer zu laut ist oder ähnliche Dinge. Ich sage es mal einfach irgendetwas. Das sind Dinge, die habe ich versucht, mit meinen Orchestern zu eliminieren und eben zu einem geschlossenen Klangbild zu kommen, das aber immer transparent sein muss. Dass es nie so stumpf oder fett ist, sondern immer schlank und durchsichtig.
Wir haben es eben hören können bei der 8. Beethoven, bei diesem kurzen Ausschnitt. Ganz wichtig, die genaue Artikulation, die genaue Lesart, damit dieser Witz, der Esprit auch herauskommt. Ist es das, was für Sie auch wichtig ist, die Partitur? Sie haben es heute auch schon mehrfach gesagt, Sie haben viel studiert, ganz genau zu lesen?
Ja, natürlich. Das ist das Allerwichtigste für einen Dirigenten, nicht nur für einen Dirigenten, für jeden Musiker, sich die Partitur genau vorzunehmen. Jeder beansprucht das natürlich für sich, klar, also da bin ich überhaupt keine Ausnahme, sondern jeder, der den Beruf ernsthaft betreibt, sei es als Solist oder als Dirigent, beruft sich total auf die Partitur. Und die Partitur, die muss man schon sehr gut kennen. Und bei den großen Werken, die ich gemacht habe, da habe ich mich auch in mein Haus nach Italien oft zurückgezogen, für 4, 5, 6 Wochen und nichts anderes gemacht, als täglich 6 bis 8 Stunden gelernt.
Ihren 75. Geburtstag feiern Sie jetzt. Sie dirigieren immer noch, natürlich, aber der Alltag, will ich mal sagen, als Dirigent, der ist weg. Was ist dadurch jetzt anders?
Ja, jetzt kommen plötzlich die Defizite zum Vorschein, die man ein Leben lang nicht pflegen konnte. Also ich bin in meinem Leben wenig zum Lesen gekommen, außer natürlich Fachliteratur und Musik. Und genieße das jetzt sehr, dass ich jetzt Bücher lesen kann, dass ich auch in Städte fahren kann, die ich noch nicht kenne.
Und sie mal anschauen, ohne ein Konzert zu haben?
Richtig, richtig. Und ich nehme mir auch jetzt die Freiheit, dass ich gelegentlich Engagements annehme, wo die Stadt interessanter ist als das Orchester. Und das empfinde ich auch als sehr schön. Und ich habe ja mittlerweile auch 4 Enkelkinder. Das ist auch eine schöne Aufgabe, eine sehr schöne Aufgabe. Und die wohnen auch alle in meiner nächsten Nähe. Insofern, da muss man sich Zeit nehmen. Das kostet natürlich Zeit, aber das sind keine Kosten, sondern das sind einfach, da hat man was davon. Und wenn man dann noch viel Bücher liest und auch immer wieder mal dirigiert, dann ist die Zeit eigentlich sehr schnell ausgefüllt.
Lothar Sagrosek, Sie widmen sich jetzt auch verstärkt nochmal dem Nachwuchs. Das haben Sie immer schon getan, zum Beispiel als Chef der Jungen Deutschen Philharmonie. Die haben Sie 20 Jahre, glaube ich, geleitet. Jetzt schauen Sie aber vor allem auch auf den Dirigenten Nachwuchs. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Einfach meine Erfahrungen einzubringen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Beruf, sowohl die positiven als auch die negativen, die jungen Leuten zu ermöglichen. Ich unterrichte nicht direkt, sondern ich mache da ein bisschen Gremienarbeit. Ich bin also Vorsitzender vom Beirat des Deutschen Dirigentenforums. Und es ist mein Bestreben einfach, vor allen Dingen für die jungen deutschen Dirigenten, Plattformen zu ermöglichen, dass sie sich präsentieren können. Weil das ist ab einem gewissen Punkt ist das das Allerwichtigste in dem Beruf, dass man wahrgenommen wird. Und da sind wir im Moment dabei, das aufzubauen.
Eine Frage möchte ich noch loswerden. Gibt es in so einem reichen Musikleben wie dem Ihren auch Konzerterlebnisse, die für Sie dann doch aus all den vielen heraustreten?
Da gibt es viele. Aber ich möchte eines eigentlich benennen. Das ist das Konzert, das ich in der Philharmonie in Berlin machte, mit der Jungen Deutschen Philharmonie, zur Eröffnung des Holocaust-Denkmals. Da war die gesamte politische Prominenz natürlich anwesend. Und die Musik, die da gespielt worden ist, war einfach die Musik der Komponisten, die durch den Nationalsozialisten unterdrückt oder vertrieben oder getötet worden sind. Und die Stimmung in dem Konzert, die war unwiederholbar eigentlich. Es war eine Stimmung so, wie ich sie eigentlich nur hatte damals am Potsdamer Platz, als die Mauer aufgemacht worden ist, von dieser emotionalen Berührtheit. Und auch das Orchester, das waren ja alles die jungen Leute von der Jungen Deutschen Philharmonie, haben das total empfunden und auch aufgenommen und auch abgegeben. Und insofern ist dieses Konzert für mich eine ganz, ganz starke Erinnerung.
Sagt Lothar Sagrosek, mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Die letzte Musik, die wir gleich noch hören werden, ist ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz des Streichquintetts von Anton Bruckner in der Version für Streichorchester. Warum diese Musik?
Ja, ich finde, dass dieses Quintett von Bruckner überhaupt ein sehr orchestrales Werk ist, obwohl es ein Kammermusikwerk ist. Und dass die orchestrale Seite natürlich vor allen Dingen dann sehr stark spürbar wird, wenn das mit einem größeren Apparat gespielt wird. Und darum habe ich das ja gerne gemacht, immer wieder.
An dieser Stelle sage ich vielen, vielen Dank für diese Stunde, Lothar Sagrosek. Unser Gespräch, das können Sie übrigens auch nachhören im Podcast von HR2 Kultur. Danke an meinen Gast nochmal und auch vielen Dank an Sie, dass Sie uns beim heutigen Doppelkopf zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.